Hallo und herzlich willkommen zum Schiebrunner Podcast, dem Podcast für Expertinnen, die sich ein freies, leichtes und selbstbestimmtes Business aufbauen möchten. Du hörst Episode 22 und in dieser Episode habe ich Lubov Scheikewitsch aus meinem Mastermind-Programm zu Gast. Lubov ist die Gründerin von Frau Verhandelt und wir sprechen heute darüber, wie sie ihre Online-Summit innerhalb nur 6 Wochen umgesetzt hat und über 4000 Anmeldungen generiert hat. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. Ich habe mir still und leise ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach 6-stelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und denen meiner Gäste. Ich gebe dir Einblicke hinter die Kulissen und in die Themen Strategie, Mindset und Leadership. Viel Spaß beim Hören und danke, dass du diese Podcast-Episode mit deinen Business-Freundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du heute wieder reinhörst zu dieser ganz besonderen Episode, denn ich spreche heute mit Lubov Scheikewitsch über ihre Summit, die sie im März veranstaltet hat. Und Lubov ist auch hier schon bei mir und ich würde dich direkt bitten, Lubov, dass du dich und dein Projekt Frau Verhandelt einmal vorstellst.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann, liebe Tanja. Ja, mein Name ist Lubov Scheikewitsch. Ich bin 32 Jahre alt, wohne in Karlsruhe und habe es mir zur Aufgabe gemacht, Frauen dabei zu helfen, angemessene Honorare und Gehälter zu verhandeln und zu verdienen. Und dazu war auch die Veranstaltung, auf die du gerade angesprochen hast, am 17. März am Equal Pay Day, eine Online-Konferenz, eine Online-Summit, um Frauen dabei zu helfen, angemessen zu verdienen, sich beruflich besser zu positionieren und wirklich finanziell freier zu leben und unabhängiger zu leben.
Warum ist dir das Thema Gehälter oder angemessene Bezahlung bei Frauen so wichtig?
Für mich steht hinter der angemessenen Bezahlung einfach das Thema Freiheit und Unabhängigkeit. Mhm. Also es geht gar nicht um das Geld an sich, sondern darum, dass ich häufig beobachte, dass Frauen beispielsweise in Altersarmut landen. Und das ist nicht nur etwas, was ich beobachte, sondern etwas, was statistisch auch bewiesen ist, weil viele Frauen einfach in Teilzeit gehen ohne den entsprechenden Ausgleich beispielsweise und einfach wirklich weniger Gehalt verdienen, zuzüglich dazu, dass sie halt Auszeiten verschiedenster Art für die Familie nehmen, ob jetzt Pflege, ob Kindererziehung und so weiter. Und ich wünsche mir für jede Frau, dass sie halt das Leben leben kann, was sie sich für sich selbst wünscht. Und da ist für mich einfach eine der Grundlagen, dass eine Frau für sich einsteht und wirklich ja, so leben kann, wie sie das möchte. Und da helfen angemessene Honorare und Gehälter natürlich immens.
Hattest du irgendwann in deiner Vergangenheit mal einen Punkt, wo du gesagt hast, boah, ich habe mich hier total unter Wert verkauft und ich muss lernen, richtig zu verhandeln oder ich kann noch viel mehr und werde nicht angemessen bezahlt?
Absolut. So bin ich auch ursprünglich überhaupt zu dem Thema gekommen. Also ich habe als Studentin nicht einmal gewusst, dass Gehälter verhandelbar sind. Ne? Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert. Eigentlich das prädestinierte Fach, wo man das lernen sollte, angemessen zu verhandeln. Und bin wirklich durch das Studium gegangen mit dieser Vorstellung im Kopf. Ich gehe aus dem Studium raus, kriege einen Job angeboten oder bewerbe mich für eine Stelle. Und die Firma schlägt mir ein Gehalt vor und ich sage entweder zu oder ich sage ab. Aber dieses, dass man um so ein Gehalt verhandeln könnte, das kam mir überhaupt nicht in den Kopf. Ne? Und das war wirklich bei einem Gespräch zwischen Tür und Angel, bei einem Praktikum in der Zeit dann, dass mir eine Personalerin gesagt hatte, aber sie wissen schon, dass das alles Verhandlungssache ist. Und ich wirklich letztes Jahr Masterstudium Wirtschaftswissenschaften, ich hatte keine Ahnung. Für mich war das komplett neu. Und ich bin dann nach Berlin gegangen, habe im Marketing als Freelancerin angefangen und dachte, ich hätte ganz gut verhandelt. Ne? Du wirst halt gefragt, was wünschst du dir? Und dann sagst du halt einen Betrag und dann bekommst du den oder ein bisschen weniger. Und habe mich dann mit einer Kollegin auf einen Kaffee getroffen. Das würde ich übrigens allen Frauen auch empfehlen, sich einfach über das Thema Gehalt auszutauschen, über Honorare auszutauschen, um einfach festzustellen, bin ich im richtigen, ja, habe ich einen richtigen Marktwert für mich ermittelt oder noch nicht. Genau, und dann habe ich mich mit dieser einen Kollegin getroffen und sie war auch im Marketing selbstständig tätig, aber im Bereich Non-Profit, ne? Also ich habe dann gedacht, so, okay, die muss ja viel weniger verdienen. Ich war im For-Profit-Bereich und habe sie gefragt, so, sag mal, was verdienst du eigentlich pro Stunde? Und sie hatte pro Stunde das Dreifache von mir verdient,
ja,
ne? Im Non-Profit-Bereich. Und da bin ich erstmal aus allen Wolken gefallen und habe erstmal gedacht, so, geht das überhaupt so? Wer zahlt solche Beträge? Das kam mir damals total viel vor. Und so habe ich mich tatsächlich auch selbst auf die Suche gemacht und gelernt zu verhandeln. Hatte damals auch einen Verhandlungscoach, habe dann verschiedene Bücher, verschiedene Trainings weiterhin dazu gemacht und auch wirklich tagtäglich in meiner eigenen Selbstständigkeit. Hauptberuflich bin ich Innovationsberaterin, also Unternehmensberaterin im weitesten Sinn, tagtäglich verhandelt und dadurch wirklich auch gelernt, angemessene Honorare und Tagessätze zu verhandeln. So bin ich zu dem Thema gekommen und ich glaube, da ist keiner perfekt, ne? Und viele glauben, man hat entweder ein Verhandlungsgen angeboren oder nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, man kann genauso wie jeden anderen Skill kann man verhandeln auch lernen.
Das glaube ich auch. Ich glaube, es hat ganz viel wirklich mit Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit ja auch zu tun. Ne? Wenn ich jetzt denke, oh Gott, mein Honorar, was ich fordere, ist irgendwie 500% höher als alle anderen und das ist total utopisch, dann ist es wahrscheinlich viel schwieriger auch zu verhandeln, als wenn ich weiß, hey, Lubov kriegt genau das Gleiche wie ich oder verdient das Doppelte wie ich und wir machen genau das Gleiche. Dann stehe ich halt viel leichter dahinter und sage, ja, na klar, kann ich das auch nachverhandeln und mit Sicherheit kriege ich irgendwo, habe ich irgendwie die Möglichkeit, auch dasselbe zu verdienen.
Absolut.
Cool. Als wir uns letztes Jahr kennengelernt haben, du warst ja bei dem Retreat letztes Jahr im März mit dabei, als wir in Spanien waren, da hast du uns ja auch schon so einen kleinen Einblick in deine Arbeit gegeben. Damals war aber das Projekt Frau verhandelt noch so ein Nebenprojekt und dieses Jahr hast du es dann so richtig zur Priorität auch gemacht. Gab es dafür irgendeinen Auslöser?
Es ist immer noch ein großes Herzensprojekt von mir, ne? Also mir geht's ja, wie gesagt, vor allen Dingen darum, dass andere Frauen das Leben leben können, was sie gerne leben. Und das gilt für mich auch. Also einfach dieses Thema Frauen-Empowerment. Und es ist für mich so eins meiner Big Five for Life. Ich weiß nicht, ob jemand das Buch kennt von John Strackingly. Also ich habe wirklich für mich definiert, was möchte ich in meinem Leben geschafft haben, was möchte ich in meinem Leben erreicht haben. Und andere Frauen zu inspirieren und zu stärken, ist für mich ganz klar eins dieser Lebensziele. Und ich merke halt immer wieder, wie ich im Inneren so aufgehe, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, wenn ich da andere Frauen inspirieren kann, wenn ich ihnen helfen kann. Wir hatten gestern beispielsweise auch so eine Experten-Session zum Thema Presse und die Frauen sind danach immer so begeistert, da geht mir einfach so das Herz auf. Das ist so das für mich der Grund wirklich, dass ich sage, ich muss mehr Power in diese Richtung Frau verhandelt bringen, ich muss da mehr bewegen, weil ich glaube, dass das so mein persönlicher Weg ist.
Super, genau. Ich glaube, das ist auch so wieder dieses Thema Erfüllung. So, was erfüllt mich denn wirklich? Natürlich kann ich auf unterschiedlichen Wegen Geld verdienen und du hast ja auch unterschiedliche Stärken, die du auf unterschiedliche Art und Weise eben auch zum Einsatz bringen kannst, um Geld zu verdienen. Aber bestimmte Sachen machen einfach viel mehr Spaß, bringen viel mehr Freude, weil wir uns ganz anders damit verbinden können und weil wir wahrscheinlich auch viel mehr Sinn darin sehen. Und dann diese Projekte eben auch mit ganz viel Leidenschaft vorantreiben, genau. Und nicht irgendwie unmotiviert da sitzen und denken, oh, das muss ich jetzt auch noch machen, sondern yay, wie cool ist das denn? Ich kann jetzt das nächste Projekt anschieben. Ja, cool. Ich habe mich auf jeden Fall total gefreut, als du Ende letzten Jahres gesagt hast, so ja, cool, ich möchte mit Frau verhandelt mehr rausgehen und möchte das Ganze mehr in den Vordergrund, stellen. Und dann hast du ja auch schon deine erste Online-Konferenz dann schon im Kopf gehabt. Ich glaube, das war im Dezember und wahrscheinlich hast du dich gedanklich schon eher damit beschäftigt. Warum hast du dich für eine Summit entschieden? Gab es dafür irgendeinen Grund?
Absolut. Also ich habe letztes Jahr ist mir schon der Equal Pay Day aufgefallen, natürlich auch die Jahre davor. Und ich habe gedacht, Mensch, es ist so ein toller Anlass, ein Tag, an dem es nur um das Thema faire und angemessene Bezahlung geht. Und dann habe ich mich gefragt, wie schaffe ich es an so einem Tag, so viele Frauen wie möglich, so einfach wie möglich zu erreichen? Das war mein Kernziel, ne? Mhm. Also wirklich den Zugang für alle Frauen so einfach wie möglich zu machen, egal ob sie jetzt irgendwo auf dem Dorf sitzen oder in einer großen Stadt oder gerade im Ausland sind. Das war mein Kernziel hinter der Online-Summit. Ich habe auch viele Vortragsanfragen für diesen Tag bekommen, aber gedacht, okay, mit jeder Vortragsanfrage erreiche ich vielleicht maximal 1000 Frauen, wenn das ein wirklich guter Partner ist. Aber da ist dann auch schon das Limit. Und das war für mich so mit Frau verhandelt. Ich gesagt habe, ich will so viele Frauen wie nur möglich erreichen. Und ich glaube, dafür war die Summit ein Riesenschritt und auch ein super guter und super wichtiger Schritt jetzt im Nachhinein.
Und dann bist du im Januar in die Umsetzung gegangen oder wann hast du damit gestartet?
Ich habe mir da vorher tatsächlich auch das Ziel gesetzt, bevor ich in die Umsetzung gehe, einen Online-Kurs rauszubringen. Mhm. Ich habe schon im letzten Jahr einen Online-Kurs rausgebracht, gemeinsam mit Madame Moneypenny, aber dieses Jahr sollte es mein erster eigener sein. Das heißt, ich habe wirklich erst Ende Januar angefangen. Ende Januar? Der Online-Kurs war irgendwann Mitte, Ende Januar
Mitte
draußen.
März, ne?
Und danach dann habe ich ungefähr... Januar. Also Mitte Februar sind so wirklich, ist die Webseite entstanden und so weiter und so fort. Ja.
Cool. Kannst du dich noch erinnern, was du dir für ein Ziel gesetzt hast für die Summit? Wie viele Anmeldungen wolltest du haben?
Ich habe da ein sehr, sehr konkretes Ziel vor Augen gehabt, und zwar die 5000 Anmeldungen, was mir riesig vorkam am Anfang. Ne? Also ich fand das viel zu groß, völlig unvorstellbar, völlig undenkbar. Aber ich habe dann gedacht, ich brauche halt auch ein großes Ziel, um irgendwie mal größer zu denken, mehr Dinge zu erreichen. Das war mir dann ganz, ganz wichtig, mir auch nicht ein zu kleines Ziel zu setzen und das vielleicht mal in Relation zu bringen für all diejenigen, die auch noch am Anfang stehen. Ich hatte zu der Zeit vielleicht 500 Newsletter-Abonnentinnen. Also das war für mich ein Wachstum um 10, das Zehnfache, wenn ich wirklich dieses Ziel erreicht hätte.
Von 0 auf 100 sozusagen.
Ja, genau, das war das
Fast.
Ziel auf jeden Fall. Genau. Ja.
Wie bist du das Projekt angegangen? Was waren so deine ersten Schritte?
Oh, was waren meine allerersten Schritte? Grobkonzept, wer sollte sprechen, wer ist die Zielgruppe, wie baue ich das auf? Ich bin ja auch bei dir in der Shepreneur Mastermind und Coaching Gruppe, da habe ich mir natürlich so viel Input wie nur möglich geholt und auch deinen Support da bekommen, dafür bin ich sehr dankbar. Genau, und habe die Speaker angesprochen, relativ schnell eine Webseite online gestellt, ein Anmeldeformular. Ich glaube, das war das Wichtigste, dass das Anmeldeformular schon mal steht, dass ich mit irgendwas schon mal rausgehen kann, dass sich Menschen registrieren können. Und das habe ich wirklich gemacht, bevor das alles perfekt war. Ne? Das war mir auch wichtig.
Sehr gut.
Einfach schnell raus und im Prozess immer weiter perfektionieren, optimieren.
Super, genau. Ganz wichtiger Stichpunkt, ne? Rauszugehen, ohne dass die Sachen perfekt sind. Als ich damals, ich habe ja die erste Shepreneur Summit, habe ich ja auch 2017 habe ich die gemacht. Und das war auch alles andere als perfekt. Und die habe ich damals auch innerhalb von 6 Wochen umgesetzt. Es
ja,
war
genau
alles
so.
Andere als perfekt. Ich habe nicht so viele Leute erreicht wie du. Aber es war alles andere als perfekt und das war aber das Beste, was ich hätte machen können. Also deswegen ist es auch toll, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich glaube, dass viel zu viele Selbstständige und wahrscheinlich sind es auch vor allem Frauen zu lange darüber nachdenken, ob etwas jetzt gut genug ist, ob jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, das auszutesten. Wenn ne, die Seite ist noch nicht perfekt, die Texte sind noch nicht perfekt, aber auch du sagst, meine Sachen waren nicht perfekt und haben sich trotzdem Leute angemeldet?
Das Witzige auch, sie waren auch bis zum Schluss nicht perfekt, ne? Also es haben sich, ich glaube, insgesamt 4013 Frauen angemeldet und die Webseite war bis zum Schluss, ne? Also da waren Ränder teilweise oder mal hier zu lang, hier zu groß, ein bisschen verschoben. Also so ein paar technische Dinge, die wir einfach nicht bis zum Ende hin nicht perfekt hinbekommen haben. Wo ich aber gemerkt habe, dass die sind gar nicht so entscheidend. Also genau wie du sagst, die Leute melden sich an, weil sie den Mehrwert sehen, weil sie verstehen, was es damit auf sich hat und was es genau, weil sie den Mehrwert sehen, weil sie verstehen, was es damit auf sich hat. Soll ich nochmal wiederholen?
Nee, ich höre dich.
Okay.
Jetzt höre ich dich wieder.
Wo hast du mich nicht mehr gehört?
Ich hatte dich nur eine Sekunde nicht gehört.
Weil sie verstehen, was für einen Mehrwert es mitbringt und dann haben sie sich einfach angemeldet, genau. Und ich glaube, gerade wenn man zum ersten Mal so eine Summit organisiert, ist einfach so viel zu tun, da Da tut man sich nichts Gutes, wenn man sich in Perfektionismus und Kleinigkeiten verrennt.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass die Technik steht, dass man sich anmelden kann und nicht darauf wartet, dass irgendwie alles hübsch ist, weil anmelden ist halt das Allerwichtigste. Und natürlich kann man immer wieder optimieren, aber am Anfang wissen wir auch gar nicht, an welchen Stellen wir überhaupt noch optimieren können oder sollen, ne, wenn man keine Erfahrungswerte hat. Was hast du getan, um so viele Anmeldungen zu bekommen?
Oh, extrem viel, ehrlich gesagt. Also es waren wirklich viele lange Tage und Nächte. Und ja, es gab verschiedene Wege. Also ich habe sehr, sehr viele Kooperationen auch gemacht mit anderen Frauennetzwerken, mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Gleichstellung hier in Baden-Württemberg. Aber auch wirklich mit vielen kleineren und größeren Netzwerken. Dann habe ich alle Speaker ganz stark mit eingebunden in die Mitbewerbung des Events. Und ich habe zum ersten Mal auch in Facebook-Werbung investiert, was für mich auch so ein Riesenschritt war, weil das Beträge waren, wo ich gedacht habe, so okay, wird sich das jetzt wirklich rentieren oder nicht? Genau, also wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Wege, um so viele Frauen wie möglich zu erreichen. Ich habe heute lustigerweise nachgeguckt, dass mich sogar durch diese ganze Kooperationsarbeit auch die ein oder andere Zeitschrift gefeatured hat. Das habe ich gar nicht mitbekommen in dem Moment, cool, weil das alles so schnell ging und so viel war. Genau, cool. Aber wirklich über alle Wege, die mir nur eingefallen sind. Also ich habe mir so eine richtige Liste gemacht, ne, von potenziellen Kooperationspartnern und wirklich einen nach dem anderen angeschrieben, kontaktiert. Und das hat wirklich, also immer mit der Vision auch, ich finde das ganz, ganz wichtig, ne? Warum mache ich diese Veranstaltung, um Frauen zu helfen? Es war eine kostenfreie Veranstaltung, nur die Videoaufnahmen waren kostenpflichtig. Das heißt, ich hatte ganz, ganz viele Frauen für meine Vision auch gewinnen können, andere Frauen zu supporten. Dich ja unter anderem auch, du hast ja auch gesprochen. Und das war wirklich ein ganz, ganz cooles Gefühl. Eine Caro Preuß, eine Johanna Fritz, eine Natascha Wegelin. Und natürlich hat mir auch geholfen, dass ich ein paar Speakerinnen dabei hatte, die schon recht bekannt sind in der Frauen-Selbstständigkeit-Finanzszene.
Ich glaube, das ist für viele auch immer so ein großer Schritt, so, oh mein Gott, das sind naja alles ganz tolle Frauen, die schon ein super erfolgreiches Business haben. Wie gehe ich denn da vor, gerade wenn ich erst recht neu, ne, am Markt bin? Und ich bewundere dich ja auch total, weil du so eine richtig coole Netzwerkerin bist.
Danke.
Und auch im positiven Sinn einfach total hartnäckig bist und immer wieder nachfragst, auch wenn die meisten schon aufgeben würden, sagen, okay, jetzt hat die sich zum dritten Mal nicht gemeldet, soll ich da jetzt nochmal nerven, nochmal nachfragen? Ich glaube, das ist etwas, was sich viele auch von dir abgucken können. So, wie gehst du vor, wenn du mit jemandem Kontakt aufnimmst, den du vielleicht auch noch nicht kennst? Oder wie, ja, vielleicht ist das erstmal meine Frage.
Ja, ich glaube, das ist für viele tatsächlich spannend, weil ich habe das Gefühl, da machen viele auch viele Fehler einfach oder so. In letzter Zeit werde ich immer häufiger angesprochen und viele schreiben dann einfach nur so, ja, ich habe eine ganz tolle Veranstaltung. Viele schreiben dann einfach so, ich habe eine ganz tolle Veranstaltung. Hörst du mich? Ja? Okay, sehr gut. Viele schreiben einfach, ich habe eine ganz tolle Veranstaltung und erwarten dann, dass ich sofort Juhu schreie. Und ich denke mir, okay, und was hat das mit mir zu tun? Was ist für mich drin? Warum sprichst du jetzt gerade mich an? Und was ich halt gemacht habe, als ich jetzt für die Summit zum Beispiel auch Menschen angesprochen habe, wie die Caro Preuß, die ich vorher gar nicht kannte, ist, dass ich mich wirklich extrem mit ihr, ihrer Person, ihrer Vision befasst habe und geguckt habe, wie passt meine Vision zu ihrer Vision. Habe dann gesagt so, hey Caro, ich habe in deinem Podcast gehört, du willst dich dafür einsetzen, dass mehr Frauen unabhängiger werden, dass mehr Frauen selbstständig und zu Unternehmerinnen werden. Komm doch auf meine Summit. Auf meiner Summit erreichst du wahrscheinlich 5000 andere tolle Frauen, die auch potenzielle Kundinnen für dich sein könnten. Und das war für mich so wirklich das Ding zu schauen, wie schaffe ich eine Win-Win-Situation fürs Gegenüber, ne? Ich habe jetzt vor kurzem mal erlebt, da habe ich eine Summit-Anfrage auch bekommen, da musste ich so ein Formular ausfüllen und in dem Formular stand, ich kannte die Person überhaupt nicht, wusste nicht, worum es geht, in dem Formular stand dann so, klick an, nutzt du deine E-Mail-Liste dafür, ja, nein? Und ich habe da einfach mal nein angekreuzt, ich dachte so, für irgendwas, was ich überhaupt nicht kenne, nutze ich ganz bestimmt nicht meine E-Mail-Liste. Und dann kam direkt eine Absage von der Person, wo ich dann dachte, so, du hast, also ist einfach so schade, ne? Weil ich finde halt, man sollte die Menschen wirklich persönlich ansprechen, die man dabei haben möchte. Und überlegt euch wirklich, wie ihr eine Win-Win-Situation schaffen könnt, wenn ihr das tut, ne? Also wirklich immer individuell auf die Person eingehen bei so einer Anfrage.
Ja, total. Also ganz viel recherchieren, was passt, wo habe ich vielleicht einen Anknüpfungspunkt oder wenn es vielleicht auch jemand ist, den man gerne dabei hätte, wo man aber noch gar keinen Kontakt hat, da vielleicht auch vorher schauen, so was kann ich für die Person tun? Genau. Kann ich die Person vielleicht irgendwie unterstützen? Kann ich ihren Kurs empfehlen oder irgendeinen Beitrag, den die Person veröffentlicht hat, vielleicht auf meinen Kanälen teilen, dass man einfach schon mal was gibt? Und ich kriege auch ganz oft Anfragen, die total unpersönlich sind, wo ich denke, okay, aber warum sollte ich mir denn jetzt Zeit nehmen, hier etwas für dich zu tun, wenn ich nicht mehr weiß, was ich davon habe. Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist eine Sache, die machst du richtig, richtig gut. Und da können sich viele eine ganz große Scheibe von abschneiden.
Ja, es ist auch häufig dieses, ne, so geben, einfach um zu geben. Also es ist, ich finde, bei Anfragen, wo ich jetzt Zeit investieren muss, ist es nochmal, dann will ich wirklich wissen, warum zahlt es auf meine Mission ein, ne, so. Aber wenn es jetzt darum geht, einfach jemandem im Netzwerk zu helfen, ne, also ich bin immer so ein Mensch, ich versuche immer zu helfen, wo ich kann. Und ich merke, dass es so ein bisschen so positives Karma-mäßig auch, dann zurückkommt, ne, und gerade bei den Themen, die mir am Herzen liegen, einfach zu helfen, ja.
Ja, super. Wie viel Prozent deiner Anmeldungen kamen via Kooperation und die Speaker, die mit dabei waren und wie viel über Facebook-Anzeigen? Kannst du das sagen ungefähr?
Ungefähr Hälfte, Hälfte. Also ungefähr Hälfte. Organisch Hälfte und die Hälfte kam über Facebook-Anzeigen, genau.
Und würdest du es beim nächsten Mal wieder ähnlich machen, dass du sagst, okay, ich setze natürlich auf Kooperation, aber Facebook-Anzeigen gehören mit dazu oder überhaupt irgendeine Art von, ja.
Auf jeden Fall. Ich denke auch über LinkedIn-Anzeigen beispielsweise nach und baue auch, versuche jetzt gerade LinkedIn für Frau verhandelt aufzubauen, und über weitere Potenziale, Google Ads und so weiter, habe ich alles noch nicht probiert. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall gesehen, dass Facebook-Anzeigen für mich gut funktionieren. Mhm. Vor allen Dingen auf Instagram zum Beispiel. Und deswegen würde ich es auf jeden Fall wieder tun, ja.
Ja, cool. Also das ist auch ein Learning von mir gewesen, so Facebook-Anzeigen und ich glaube auch eine andere Art von Anzeigen funktioniert, weil man einfach darüber viel zielgerichteter die Menschen erreichen kann und du halt nicht so viel Zeit und Energie aufwenden musst, sondern ne, du musst halt einmal gucken, so funktioniert das, erreiche ich darüber meine Zielgruppe und dann arbeiten Facebook-Anzeigen halt für dich.
Das stimmt.
Und also für mich war es auch immer so die Ergänzung zur Lücke. Ich habe halt geguckt, so was ist mein Ziel und wie viele Leute möchte ich erreichen und wie viele kriege ich von mir selbst, also durch meine eigene Liste, wie viele kriege ich durch die Speakerin, wie viel kriege ich durch Kooperationspartner und was ist dann die Lücke, die ich ungefähr mit Facebook-Anzeigen aufstocken muss. Ja. Also das ist meine Vorgehensweise. Und da habe ich eben geschaut, so wie viel muss ich ungefähr investieren, damit ich das erreiche. Und das hat in der Vergangenheit auch ganz gut geklappt. Aber komplett ohne Facebook-Anzeigen war es für mich eben auch sehr schwierig, weil es kann immer mal passieren, dass ein Kooperationspartner absagt oder dass irgendetwas anderes schief geht und dass man dann eben das eigene Ziel nicht erreicht. Aber von Facebook-Anzeigen ist man, ja, ich will nicht sagen unabhängig, weil man ist natürlich trotzdem abhängig, aber man ist halt von den Kooperationspartnern ein bisschen unabhängiger. Also wenn da einer wegbricht, mir sind im letzten Jahr auch zwei große weggebrochen, sehr kurzfristig. Das war dummerweise auch im August. Damit hatte ich nicht gerechnet und das hat mich am Ende wieder ganz schön zurückgeworfen. Aber deswegen ist es, glaube ich, auch immer wichtig, so eine kostenpflichtige Strategie noch zu fahren, parallel, um einfach sicherzustellen, dass man das Ziel erreicht.
Genau, ich glaube, da macht die Mischung auch wirklich das beste Ergebnis, ne? Ja.
Ja, total. Und am Ende hattest du ein bisschen mehr als 4.000 Anmeldungen.
Genau.
Und wie hast du dich gefühlt? Dein ursprüngliches Ziel waren 5.000. Mhm. Warst du da enttäuscht? Warst du trotzdem total zufrieden? Warst du ein Mischmasch?
Ja, also ich habe da tatsächlich diese Strategie so zu sagen, okay, selbst wenn ich das hohe Ziel nicht erreiche, komme ich immer noch da an, wo ich vorher mir nicht hätte vorstellen können, anzukommen. Also diese 4000 Frauen waren für mich auf jeden Fall ein super Ergebnis, ne? Was ich für mich auch sehr entspannt feiern konnte. Also da habe ich gar kein Problem zu sagen, ich habe jetzt die 5000 nicht erreicht, weil ich wusste, dass die 5000 für mich wirklich eine Verzehnfachung bedeuten, ne? So, und eine Verachtfachung ist auch okay.
Total, total. Ja. Also ich bin auch so jemand, ich brauche meine hohen Ziele, die spornen mich an, da auch kreativ zu werden und mir wirklich zu überlegen, so wie kann ich das denn überhaupt erreichen? Und wenn man das dann ein bisschen verfehlt, ist es immer noch besser als das, was ich erreicht hätte, wenn ich mir vielleicht nur 2000 Frauen genau. als Ziel gesetzt hätte. Genau, also da ticke ich auf jeden Fall sehr ähnlich.
Ja, und man muss ja auch sehen, dass natürlich nicht alle, die sich anmelden, ja. auch live dabei Klar. sein können, ne? Oder dass denen dann doch was dazwischen kommt. Ja. Das heißt, das habe ich auf jeden Fall auch berücksichtigt, genau.
Ja, cool. Wie ging es dir in dieser ganzen Umsetzungsphase? Warst du da hochmotiviert? Gab es da auch Phasen, wo du gedacht hast, Mensch, ich schmeiße jetzt alles hin?
Es war so ein Auf und Ab. Also es war ja gerade bei mir genau die Woche des Lockdowns, wo ja. Corona in allem Munde stand und alle digitalen Dienste überfordert waren, weil so viele Firmen auf einmal auf digitale Dienste zugegriffen haben. Und wir hatten einfach so viele Technikprobleme an allen möglichen Ecken und Enden, ne? Also man hat die Speaker nicht gehört, Speaker konnten sich nicht einloggen, das System war down, die Aufnahmen knacken an der einen oder anderen Stelle immer noch, ne? Wo ich denke so, ich habe irgendwie einen vierstelligen Betrag für so einen Aufnahmedienstleister ausgegeben und das hat trotzdem nicht funktioniert und trotzdem waren sie nicht perfekt erreichbar. Und mit manchen Speakern mussten wir dreimal testen, bis es überhaupt funktioniert hat. Es war wirklich immer so ein Riesen Auf und Ab, ja. ne? Also ich habe dann damals mir so eine Benachrichtigung eingestellt, immer dann, wenn sich jemand Neues anmeldet. Und das war so immer mein High, ne? So zu sehen, so, es melden sich die ganze Zeit neue Frauen an. Das war super. Aber zwischendurch, also es waren wirklich Wochenenden von morgens früh bis abends. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Arbeit wird. Ich finde, man unterschätzt es immer so am Anfang. Aber man steht das ja dann doch irgendwie durch, ne? Und an dem Tag des Summits, als dann das Summit vorbei war, gab es einfach so viel positives Feedback, ne? Es ist so ein Feedback-Regen dann im Chat. Und es war einfach so ein Gefühl von, boah, krass, was wir da auf die Beine gestellt haben. Ich habe eine Mitarbeiterin, die mich unterstützt hat. Und das war echt so ein unfassbares Glücksgefühl, wie viele dankbare Frauen da waren. Manche haben gesagt, ich habe gar nicht geschafft zu essen, weil ich jetzt von vorne bis hinten mit dabei war. Und das ist auch so ein Learning. Gut. Ich muss für mich auch mehr Pausen einplanen. Das war so ein richtiger Marathon. Aber es war ein ganz, ganz, ganz unglaubliches Gefühl und ich habe richtig viele Dankes-E-Mails im Nachhinein bekommen. Es war richtig, richtig schön, ja.
Was war dein persönliches Highlight der Summit?
Ich glaube, es war wirklich dieser letzte Moment, ne, wo wir so diese Community-Liebe gespürt haben. Also ich so richtig in meinen ganzen Körper cool. hat sich da so ausgebreitet. Ich glaube, wir hatten tolle Speakerinnen und viele Fragen waren gut und so weiter. Und ein tolles Speaker auch mit dabei. Aber für mich waren das wirklich so diese Community-Momente, wo ich das Gefühl hatte, jetzt lebe ich meine Mission, jetzt helfe ich Frauen mit dem, was ich heute den ganzen Tag gemacht habe. Das war so ein richtiger Day well spent, so, ne? Das war so mein Gefühl an dem Tag. Das war das High, ja.
Total gut. Ich habe dazu noch eine Frage. Du hast ja deine Summit auch live gemacht und ich mache ja meine auch live. Und es gibt aber viele Leute da draußen, die das einfach komplett aufzeichnen und das eben als automatisierte oder als Summit verkaufen, die eben, weiß ich nicht, zum Beispiel über Elopage oder so abläuft. Ne? Das heißt, du hast gar nicht so diesen 1:1 Kontakt oder den Kontakt zur Community. Das gerät, in meinen Augen gerät das immer so ein bisschen in den Hintergrund. Deswegen wollte ich dich auch noch mal fragen, so wie stehst du dazu gegenüber live versus aufgezeichnet? Würdest du es nochmal live machen? Würdest du es lieber aufgezeichnet machen? Und was denkst du, sind so Unterschiede bezüglich des Austausches mit der Community? Ja.
Also es hat, glaube ich, beides seine Vor- und Nachteile. Mhm. Ne? Wir waren zwischendurch extrem überfordert von den vielen Kommentaren und dann gab es immer Leute, die sich irgendwie, die das Gefühl hatten, nicht schnell genug eine Antwort zu bekommen, aber ihr müsst euch vorstellen, manchmal kamen in so einer Minute 50 Kommentare rein oder so und das war schon so, boah, krass. aber dieses Gefühl, dieses Austausches mit der Community, ne? Also ich verkaufe ja auch selbst Lern-Online-Kurse, da kriege ich das über die Facebook-Community mit, wie sie darauf reagieren. Aber dieses so, dieses Live-Erlebnis war schon was Besonderes, wobei es auch super stressig war, ne? Also, das ist halt was, wo ich selbst noch keine entschiedene Meinung drüber habe. Ich weiß nur, wie es mir geht, ne? Wann immer ich mich zu so einer automatisierten Summit anmelde, gucke ich mir die Videos überhaupt nicht an. Habe ich noch nie
gemacht.
Genau,
ist bei mir genauso, ja.
Und das ist halt die Frage, wie geht man vor, ne? Also, weil live dabei kann man, hat man das Gefühl, einfach mit etwas verändern zu können, eine eigene Frage einbringen zu können, und die Aufnahmen, es ist gut, sie zu haben, ne? Und ich habe viele, die die Aufnahmen auch gekauft haben, weil sie beispielsweise nicht live dabei sein konnten und die sich auch noch ganz doll bedankt haben im Nachhinein, diese Möglichkeit zu haben. Aber für die Community und auch so für mein Gefühl für die Community und deren Gefühl für mich war das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein beim Wachstum von Frau Verhandelt, das jetzt live zu machen. Und ich glaube, ich würde es auch wieder machen. Wir haben zwei Vortragsreihen parallel gemacht. Den Stress würde ich mir, glaube ich, nicht mehr antun. Ne? Also das war technisch so herausfordernd in Zeiten vom Lockdown. Also an sich ist das technisch nicht herausfordernd, aber in der Zeit gab es so viele Leute, die Probleme hatten, sich einzuloggen und so weiter und so fort. Genau, aber sonst würde ich, also solange es nur ein Stream wäre, es definitiv wieder live machen. Aber man lernt ja auch, ne? Also ich habe mir, genau, ich habe mir auf deinen Anraten ja auch so eine lange Liste mit Learnings und Fehlern gemacht und würde sie beim nächsten Mal, und es wird auf jeden Fall eine zweite Frau Verhandelt Summit geben. Ich werde sie beim nächsten Mal alle umsetzen und verbessern.
Ja, super. Genau. Ich glaube, auch live kann man viel, viel leichter Vertrauen aufbauen, viel leichter Nähe zur Community auch aufbauen, als wenn das einfach nur aufgezeichnet ist.
Ja.
Und ich habe jetzt die dritte Summit live gemacht und die vierte wird auch live stattfinden. Wir überlegen, einen Teil davon aufgezeichnet zu machen, sodass halt nicht mehr alles live ist. Bei dir war es ja ein Tag, bei mir waren es ja mehrere Tage, es waren 10 Tage, Wahnsinn. 10 Tage live nonstop. Und da überlegen wir halt, ob wir da ein bisschen mehr Abwechslung einfach reinbringen, was ich mir gut vorstellen kann. Aber ich glaube, so dieser Live-Aspekt ist mir halt auch ganz wichtig, weil man einfach viel besser in den Austausch gehen kann, weil man viel besser eine Beziehung zu der Community aufbauen kann und weil das einfach auch unheimlich viel zurückgibt, ne? Weil man das live auch miterlebt, so wie dankbar die Leute sind, dieses Feedback, diese, keine Ahnung, die ganzen Herzchen, die dann am Ende reingekommen sind, so alle waren so dankbar. Yeah. Also das kann kein Kurs oder keine aufgezeichnete Summit wieder gut machen.
Und was ich auch sehr, sehr spannend fand, ist halt dieses Thema, so man hat ja selbst so viele Technik-Sorgen. Ne? Und wie gesagt, wir hatten 2 Streams und meine Mitarbeiterin hat den 2. Stream gemacht und die haben wirklich 10 Minuten gebraucht, um den Anwalt dann wirklich auch live zu bekommen. Und es waren alle total gedacht, kein Problem, wir warten, voll cool, dass ihr das macht und so. Und das ist halt auch dieses Live-Feedback, so man stresst sich da selbst so extrem, ne, bei jeder Sekunde Verzögerung. Aber das Publikum baut ja auch Vertrauen auf und die wissen ja, dass man denen was Gutes tun will und die warten ja darauf. Und ihr kennt das sicherlich auch, bei einem Konzert geht es ja auch nicht immer sofort los. Ne? Also wenn man da eine kleine Verzögerung hat, ist das überhaupt nicht schlimm. Und ich glaube, da muss man zwischen den Vorstellungen im eigenen Kopf und der Realität und wie es tatsächlich ist, so ein bisschen unterscheiden.
Ja, und das zeigt so eine Live-Summit dann natürlich auch ganz gut, ne, weil wir selber halt so halb unter Panik geraten und denken, oh mein Gott, wir müssen jetzt live gehen und alles klappt hier nicht und was sollen denn die anderen denken? Und da wird sicherlich, also bei mir gab es ab und zu mal jemanden, der sich dann total aufgeregt hat, aber das waren wahrscheinlich weniger als 1%.
Ja.
Und das darf man dann eben auch vernachlässigen und der größte Teil ist einfach total erstaunt auch so, wow, wie souverän du mit dieser Situation umgehst, wie ruhig du geblieben bist und danke, dass das trotzdem alles klappt. Und dann kriegt man eben ein ganz anderes Feedback als das, was man sich selber irgendwie eingeredet hat und sagt, oh mein Gott, wie unprofessionell ist denn das, wenn wir jetzt hier nicht live gehen und wenn das nicht klappt und so weiter. Aber die meisten Leute sind einfach total dankbar und es zeigt, dass nicht alles perfekt sein muss.
Ja.
Das ist auch zum Beispiel ein ganz großes Feedback, was wir für die Schiebrunner Summit oft bekommen. So, danke, dass ihr zeigt, dass es nicht perfekt sein muss. Ja. Danke, dass ihr zeigt, dass es okay ist, Fehler zu machen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in der Welt oder in unserer Online-Welt oder überhaupt total untergeht, wo wir halt denken, oh, alles muss aufpoliert sein, irgendwie alles muss perfekt sein und aussehen. Und es ist überhaupt gar nicht so, weil ich glaube, wenn es perfekt ist, dann ist es viel schwieriger, eben auch Nähe aufzubauen.
Ja.
Cool, Lurf, ich habe noch eine Frage an dich. Du hast gerade schon erzählt, du hast dir eine Liste mit Learnings gemacht.
Genau.
Was sind deine drei größten Learnings?
Oh, da muss ich jetzt erstmal nachdenken. Die Liste habe ich jetzt nicht zur Hand.
Überleg mal, was fällt dir ein?
Genau, also was habe ich gelernt? Früher anzufangen, also die 6 Wochen waren auf jeden Fall sehr, 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 sehr knapp. Auf der anderen Seite hat man dann beim nächsten Mal auch die Vorlagen der Landingpages und so weiter und so fort. Noch mehr und früher auch technisch einzusteigen, also sehr cooler Tipp, den ich auch in der Shippreneur-Community bekommen habe, war dann mit Deadline-Funnels beispielsweise zu arbeiten. Das habe ich viel zu spät gemacht, auf jeden Fall. Und auch wirklich Facebook-Anzeigen. Vielleicht würde ich auch sogar mehr Budget noch in die Hand nehmen. Ich habe für Facebook-Anzeigen mit einer Agentur zusammengearbeitet. Das würde ich auf jeden Fall wieder so machen. Also manche Dinge auch wirklich mal auslagern, weil man hat mit den Speakern und der ganzen Orga schon so viel zu tun. Ich will jetzt niemanden entmutigen, es hat mir mega viel Spaß gemacht, aber es ist einfach so, dass man irgendwo auch an seine Grenzen kommt. Also das wirklich, dann waren es viele, viele Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen, finde ich, hat es ganz gut funktioniert. Halt Aufnahmen vorher testen, wie gesagt, unser Aufnahmepaket hat immer so ein ganz, ganz leichtes, ganz leises Klacken drin. Und was ich persönlich definitiv machen würde, das vielleicht so als Tipp noch für die Zuhörerinnen, ist auf YouTube Live umzusteigen. Das habe ich danach auch gemacht und YouTube Live wäre komplett kostenlos gegenüber meinem über 1000 Euro teurem Tool.
Krass.
Es hat aber auch Nachteile, dass man die Anmeldungen nicht so gut tracken kann. Also man weiß nicht, wer live dabei war und wer nicht. Aber es ist halt für alle Browser, alle Systeme direkt zugänglich. Und damit hatten wir extrem Probleme. Ne? Also das war wirklich nochmal so ein Learning, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich das nochmal mache, dann zu 99% über YouTube Live. Genau, cool. Das vielleicht so als Kernlearnings.
Super. Und wenn du eine Sache hättest anders machen können, also wenn du heute nochmal auf Januar zurückblickst und sagst, dir vielleicht einen Ratschlag geben könntest, den du gelernt hast, welcher eine Ratschlag wäre das?
Ja, eine Ratschlag. Ich glaube YouTube Live tatsächlich.
Ja?
Es hätte mir viel Mühe erspart. Also ich habe bis zum letzten Moment überlegt, mit welchem Tool mache ich das Ganze. Und habe mich dann fürs falsche Tool entschieden, was mir sehr, sehr viel Kopfschmerzen auch so kurz vorm Summit-Start beschert hat. Deswegen wäre das der eine Tipp. Und halt, was ich glaube, ich nicht schlecht gemacht habe, ist immer zu gucken, was von dem, was ich tue, sorgt gerade tatsächlich für mehr Anmeldungen und was nicht. Also und sich da zu fokussieren und zu sagen, sorgt das, was ich gerade tue, für mehr Anmeldungen oder nicht? Und wenn nein, dann das einfach erstmal ad acta legen. Ja. Sprich, dann kommen auch diese ganzen Verschönerungen der Webseite und so weiter gar nicht erst zum Einsatz. Weil es erstmal darum geht, mehr Leute zu erreichen, mehr Leute zu begeistern, mehr Werbung zu machen und so weiter.
Ja, total wichtig. Da würde ich auch gleich nochmal anhaken, weil das sehe ich auch ganz oft, dass wir uns einfach mit den falschen Aufgaben beschäftigen und dann eben Dinge gemacht werden, die eher so eine Schönheitsreparatur sind.
Ja, genau.
Statt wirklich auf das Endziel einzahlen, statt wirklich darauf einzahlen, dass wir Kunden gewinnen oder Umsatz machen. Das ist ganz wichtig, da immer wieder zu reflektieren und auch zu hinterfragen, ob das, was ich jetzt mache, wirklich Priorität haben sollte oder ob es nicht wichtigere Sachen gibt.
Ja. Genau.
Total gut. Ich danke dir, dass du heute hier warst.
Sehr, sehr gerne.
uns hinter die Kulissen hast blicken lassen und einen Einblick in deine Summit gegeben hast. Wo finden wir dich online? Das würde ich dann auch gleich nochmal in den Shownotes verlinken. Magst du da noch erzählen, wo wir dich und Frau Verhandelt online finden?
Genau, also auf allen gängigen Kanälen, sprich Facebook. Ich habe eine große Facebook-Gruppe, wo es speziell um das Thema Gehalts- und Honorarverhandlungen für Frauen geht. Heißt Frau Verhandelt, also ich finde mich immer unter dem Wort Frau Verhandelt. Instagram, LinkedIn und natürlich die Webseite und unter frauverhandelt.de/info findet ihr auch nochmal die Links zu allen Bereichen, zu meinen Online-Kursen und so weiter.
Cool, super. Ich danke dir vielmals.
Danke, dass ich dabei sein durfte, Tanja.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast@she-preneur.de und hör auch beim nächsten Mal wieder rein und frag dich bis dahin jeden Tag, welchen einen mutigen Schritt kann ich heute tun, um mein Business leicht und sexy zu machen. Also, sei smart, bleib dran und trau dich, groß zu denken.